Ich freue mich, bei euch zu sein und möchte mit einer spannenden Frage beginnen. Ich würde gerne wissen, wer von euch wird gern Präsident der Vereinigten Staaten werden? Hätte jemand Lust? Ja? Ist ja nicht frei, aber dieses Amtsenthebungsverfahren könnte ja durchkommen. Ich glaube es nicht wirklich. Aber wenn ihr daran denkt, wenn jetzt wirklich das Amt frei wäre, hättet ihr Lust? Oder wüsstet ihr jemand, wo er sagt, das wäre gut, wenn der mal Präsident werden würde? Also ich bin jetzt nicht so der Trump-Fan, ich hoffe ihr auch nicht. Und deswegen so die Frage, wie müsste jemand aussehen, um so ein Amt einzunehmen? Welche Eigenschaften, welche Führungskompetenzen bräuchte so jemand, damit es anders läuft als vielleicht jetzt? Kann man vielleicht auch auf einen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ausweiten. Aber nennt mir mal ein paar Sachen. Ja, also keine rhetorische Frage, sondern versucht mal ein paar Sachen zu benennen. Was denkt ihr, ist wichtig für so eine Person, die so eine politische Führung einnimmt? Vielleicht auch im Gegensatz zu dem, was ihr so erlebt. Ja? Was ist wichtig für so eine Person? Welche Werte, welche Verhaltensweisen? Empathie? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig. Ehrlich, ja, ich glaube, das vermissen wir an vielen Stellen. Ja. Aber man muss nicht auf die Politik schimpfen. Manchmal vermissen wir das ja auch bei uns, bei mir, in Familien, in Gemeinden. Aber trotzdem, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig. Noch etwas, was wäre euch wichtig für einen neuen Präsidenten? Eine klare Vision. Wofür? Eine klare Vision. Ehrlich. Empathie. Ich muss zugeben, ich wusste ja nicht, was ihr sagt, aber ich muss zugeben, ich sehe davon nicht so viel in den aktuellen Präsidenten. Ich möchte aber nicht über Präsidenten herziehen, weil sie wirklich auch eine schwierige Aufgabe haben und das ganz schön komplex ist alles. Aber ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie Gott auf Menschen schaut und wie Gott Menschen herausruft, um Leitungsperson zu werden. Und der Herr sprach zu Samuel, ich will dich zu Isai nach Bethlehem senden, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König, kein Präsident, aber zum neuen König ausgewählt. Samuel tat, was der Herr gesagt hatte. Er ging nach Bethlehem und sprach, ich komme in Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn anzubeten. Als Isai und seine Söhne dazu kamen, geschah es, dass Samuel Eliab, einen der Söhne Isas, sah und meinte, gewiss, da steht er, der neue König, ein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seine Körpergröße, denn ich habe ihn nicht ausgewählt. Denn ich sehe nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber ich, der Herr, sehe auf das Herz. Dann ging Abinadab an Samuel vorbei, danach Schammah und insgesamt 7 Söhne und er sagte immer, nein, nein, das passt nicht. Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte Samuel, sind es wirklich alles deine Söhne? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Steht da wirklich, also er ist noch übrig. So der Rest. Siehe, er weidet die Schafe. Da sandte Isa ihn hin und ließ ihn holen. Er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn der ist es, den ich erwählt habe. Er wird der neue König. Hier wird nicht ein neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ausgesucht, aber ein neuer König. Und die Frage ist so ein bisschen, was sind die Kriterien Gottes, die er hier anlegt? Nicht Aussehen, kein hoher Wuchs, okay. Er schaut auf das Herz. Anscheinend, und das ist meine These in dieser Predigt heute, anscheinend ist Gott der innere Mensch wichtiger als der äußere. Ist vielleicht jetzt nicht so die neue Erkenntnis, aber ich möchte mit euch mal darüber nachdenken. Wie viel investieren wir oder ihr so in den inneren Menschen und wie viel investieren wir in den äußeren Menschen? möchte das gleich ein bisschen mehr definieren. Aber ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, so, wie kann ich so innere Stärke bekommen? Wie kann ich meinen inneren Menschen fördern? Und wie viel Zeit investiere ich in mein Inneres und wie viel lege ich vielleicht auf das Äußere Wert? Was können wir für unser Herz, für unsere Seele tun? Und dafür möchte ich gern mit euch nochmal diesen Abschnitt aus 1. Samuel 16 nochmal so ein paar Verse anschauen und ein bisschen tiefer reingucken und schauen, was steckt da noch drin? Mancher kennt die Geschichte, mancher kennt ihn schon aus dem Kindergottesdienst, mancher auch nicht. Und ich würde gern nochmal ein bisschen tiefer gucken, was möchte Gott uns sagen? Was meint das mit, mir ist das Herz wichtiger als die Größe und das Aussehen? Und wie viel Zeit investierst du in deine innere Stärke, in deinen inneren Menschen? Lasst uns diese Geschichte nochmal neu mit wachen Augen lesen. Das heißt, so als ob wir sie zum ersten Mal lesen. Wer eine Bibel mit dabei hat, kann 1. Samuel 16 aufschlagen. Und wir wollen uns nochmal ein paar Aspekte dieser Geschichte im Detail anschauen. Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Bevor wir gleich also nochmal diese Salbung uns anschauen, wo er diese verschiedenen Personen sich alle anguckt, finde ich hier spannend, wenn wir uns nochmal den Propheten Samuel anschauen. Samuel scheint ja auch nicht der Überflieger zu sein. Ja, er trauert um Saul, zeigt Emotionen und hat Angst, von ihm umgebracht zu werden. Selbst hier, wenn wir den Fokus auf Samuel legen, wird für mich deutlich, dass es Gott, selbst bei demjenigen, den Samuel wird ja nicht der König, aber es ist derjenige, der den König aussuchen soll, geht es ihm auch darum, dass es jemand ist, der echt ist, der authentisch ist, der Schwächen eingesteht und sagt, da habe ich Angst und trotzdem Gott an Gott dran ist. Und da sind eigentlich ähnliche Aspekte, die ihr vorhin auch genannt habt, die anscheinend Gott auch ganz, ganz wichtig sind. Gott beruft Menschen, die wiederum andere berufen sollen und schaut schon dort drauf, dass sie ehrlich sind und authentisch sind. Gott sagt, ich gebe dir alles. Suche die Beziehung zu mir. Sei ehrlich und authentisch. Und ich nutze dich als Prophet oder als König. Und das möchte auch uns sagen. Vers 2. Der Herr sprach, nimm meine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern und lade Isa zum Schlachtopfer. Und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Samuel hat Angst vor Saul. Er äußert diese Angst, umgebracht zu werden. Er hat Schiss. Und sagt es auch Gott, ich habe Angst davor. Wie kann ich hingehen? Saul wird mich umbringen. Eigentlich widersetzt er sich mit dieser Frage gegen Gottes Auftrag. Aber Gott gebraucht ihn trotzdem. Weil nämlich hier auch das Entscheidende steht, am Ende tut er es. Er geht. Weil er mit seinen Ängsten zu Gott geht, gibt Gott ihm die Kraft, es doch zu machen. Samuel tat, was der Herr geredet hat. Und ich glaube, Gott wünscht sich mehr Leute, die vielleicht weniger quatschen, sondern machen. Da ist jemand, der bekennt seine Angst. Aber er tut es und Gott gibt ihm die Kraft dazu. Und wenn wir es nicht tun, dann wird er uns wieder die Kraft geben, neu zu starten. Und manchmal denke ich auch, wir als Christen reden vielleicht viel über Nächstenliebe und hören Predigten und hören etwas über gute Werte. Aber manchmal ist es vielleicht dran, sich Zeit zu nehmen und das wirklich auszuleben, sich um Leute zu kümmern, als große Strategiepapiere zur Nächstenliebe zu entwickeln. Da kamen die Ältesten der Stadt aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Ja, Friede, ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Und er heiligte Isa und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kam, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht ein Gesalbter, der wird der König sein. Und dann sind diese bekannten Worte, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Auch hier macht Samuel nicht den besten Eindruck als Prophet. Er soll einen König salben und sieht die nächstbeste Person und sagt, das ist er. Samuel ist ganz menschlich und trotzdem beruft Gott ihn als Propheten. Und ich merke, ich selber habe so von Propheten so eine total heilige Vorstellung. Ja? Die sind ja irgendwie, müssen irgendwie perfekt sein. Deswegen hat Gott sie ausgesucht. Aber wenn wir so reinschauen, gibt es so viele Personen, die so nicht perfekt sind und Gott sie trotzdem gebraucht. Gott sagt zu dieser ersten Person, das soll nicht der König sein. Er lehrt Samuel und uns, dass Gott andere Prioritäten setzt und ihm das Innere wichtiger ist als das Äußere. Wie viel Zeit verbringst du, um deinen inneren Menschen zu stärken? Wann bist du das letzte Mal über die Frage gestolpert, ob sich dein innerer Mensch verändert hat? Bist du liebevoller und gnädiger geworden? Kommst du zur Ruhe oder lässt dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen? Kannst du zu Fehlern stehen? Kannst du echt sein? Nicht, dass Gott uns nur gebrauchen möchte, wenn wir so sind. Darum geht es hier nicht. Aber es geht darum, dass wir manchmal so viel auf Äußeres legen, auch Zeit investieren auf Äußeres, aber Gott den Fokus eigentlich in unser Innerstes legt und sagt, da möchte ich mit dir ran. Da möchte ich mit dir dran arbeiten, weil dann geht es dir selber besser. Dann geht es dir gut. Und ich merke, ich habe nochmal ein Studium angefangen, ich habe Medienpädagogik studiert und da beschäftige ich mich viel einfach auch mit Medien und wie die Gesellschaft sich so verändert hat. Und ich merke, wenn ich da auch so die gesellschaftlichen Entwicklungen anschaue und sehe, wie sehr so diese Instagram-Gesellschaft, und ich möchte gar nicht Instagram schlecht machen, ich bin da selber und gucke da ganz viel und versuche auch uns als Kirche dort präsent zu machen, aber trotzdem merke ich, wie viel Wert auf Äußeres gelegt wird. Ja? Und wie häufig wirklich es nur um das Äußere geht und das andere völlig egal ist. Und wenn man sich wirklich mal in diese Szene der Influencer rein denkt, dann ist es eigentlich wirklich so das Gegenteil von dem, was wir hier lesen. Ja? Dass man irgendwo eine Marke auferstellt auf irgendwelchen fiktiven Personen, ja? Die Fotos machen, die aussehen sollen, als ob sie authentisch sind. Also es wird man wirklich beigebracht. Ja? Man muss Fotos machen, die aussehen, als ob sie authentisch sind. Dahinter steht aber eine Kameracrew, die teuersten Kameras haben. Es sieht aber aus, ob du ein Selfie machst, gerade beim Aufstehen. Ja? Gerade so vorm Spiegel habe ich gerade das Foto gemacht und dahinter steht eine Crew, die genau weiß, wie man ein pseudo-authentisches Foto macht, das irgendwo ankommt, damit die Leute die Produkte kaufen, die Person präsentiert. Und ich merke so, da sehe ich so Dinge, wo Gott uns genau den Fokus auf was anderes legt. Und ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, damit ihr mal in diese Influencer-Welt reinschaut. Wenn ich da so in meinem Studium bin, dann haut mich das immer um und denke mir so, boah, Gott will das anders. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt nicht irgendwie auch über die meckern, sondern überlegen, wo kann ich mehr in den inneren Menschen investieren, damit ich nicht in so eine Pseudo-Welt reinkomme. Film ab.
4,6 Millionen Follower. Mit einem Foto von Vicky kann man auf Instagram für alles werben.
Ja, das heißt, wie ist jetzt der Deal? Die wohnen hier quasi umsonst und machen dann dafür für dich Fotos.
Ja, das hängt davon ab. Also teilweise muss man auch bezahlen und teilweise sind es Gegengeschäfte, die man macht.
Influencer, die modernen Litfaßsäulen. Ob Hotel oder Fashion, sie verkaufen alles und spülen uns Produkte in die Timeline.
Ich kann ganz ehrlich sagen, mein Leben hängt davon ab. Zurzeit, weil ich ja auch mein Studium aufgegeben habe.
Für sie ist das ein Job. Für mich die perfekte Kombination aus Kapitalismus und Selbstdarstellungsnarzissmus. Firmen kaufen sich durch sie eine junge Zielgruppe.
Sie kriegt das jetzt einfach so?
Genau.
Warum?
Weil sie es schön findet und wahrscheinlich auch postet.
Doch ich will versuchen, offen und ohne Vorurteile an die Sache heranzugehen. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Heute ist mein Tag halt komplett. Ich renne heute von Termin zu Termin.
Und ich will testen, wie authentisch und ehrlich Sie wirklich sind.
Ja, ein kurzer Eindruck in die Welt der Influencer. Wirklich eine ganz krasse Szene. Man sagt, wenn man darüber liest, wirklich, dass die normale Werbebranche eigentlich tot ist. Ja? Es wird auch kein Geld mehr mit normaler Fernsehwerbung oder so, ja? Weil man in Menschen investiert, weil man merkt, es kommt mehr an, wenn das authentische Leute sind und die tragen ganz unauffällig die Produkte. Es ist ein viel größerer Effekt, als wenn man ein Video sieht, wo gesagt wird, mein Produkt ist gut. Ja? Aber es ist so eine Pseudo-Welt. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass wir als Christen hier eine große Chance haben, diese Pseudo-Welt zu durchbrechen. Weil die Werbung arbeitet ja mit diesem Pseudo-Authentischen, weil sie merken, Menschen mögen, wenn es echt ist. Ja, und ihr habt es auch gerade gesagt, ja, wenn ein Präsident wäre, dann würde ich gern, dass er echt ist. Und das wünschen sich Menschen. Und das weiß sie, hat die Werbung erkannt und macht jetzt so pseudo-echte Leute. Und ich glaube, das wird irgendwann auch wieder kippen und Leute werden sagen, boah, diese Pseudo-Echtheit, die kotzt mich an. Ja? Da komme ich nicht mit klar, dass irgendwelche Leute Pseudo-Fotos machen und irgendwie das im Studio passiert und dahinter irgendwie ein Spiegel aufgehangen ist, damit es aussieht, ob das morgens vom Spiegel ist. Ich möchte uns aufrufen, dass wir als Christen da so einen Gegenpol setzen und sagen, wir wollen wirklich echt sein. Wir wollen wirklich den inneren Menschen hervorholen. Wir wollen vielleicht so ein Fitnessstudio für den inneren Menschen sein, so als Bild für die Gemeinde. Hier kann man echt sein, hier kann man wachsen, hier geht es nicht um das Äußere, hier geht es um den inneren Menschen. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ er den nächsten rübergehen, der Herr hat keinen erwählt. Das ist nicht die tolle Instagram-Story. Alle sind durchgefallen. Keiner ist gewählt. Obwohl alle stark waren, gut aussahen, eine gute Familie haben. Und dann geht es um diesen Jungen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Sie sagen wirklich, da ist noch einer übrig. Wenn man so im Grundtext schaut, heißt es eigentlich, das ist der Rest. Ja? Und ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, der ist ja nicht mal mitgezählt. Ja, das ist ja eigentlich der Achte und es wird immer von 7 Söhnen gesprochen. Ja? Selbst beim Zählen haben sie ihn außen vor gelassen. Ja? Ich habe 7 Söhne und das ist der Achte. Ja? Ganz spannend. Es ist der Rest, der war noch so jung, der wurde nicht gezählt. Der hat in der Gesellschaft noch keine Bedeutung. Und dass er die Schafe weidet, ist auch ein ganz schlechtes Zeichen. Weil das hat normalerweise irgendein Angestellter gemacht. Ja? Irgendein Mietling, irgendjemand, der, also bestimmt nicht der Sohn. Und dieser wirklich völlig Unbedeutende, den nicht mal die Brüder auf dem Schirm hatten, der wird gewählt. Und das Spannende ist, alle müssen jetzt auch noch auf ihn warten. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt, lesen wir dort. Auch für die Damen der Gesellschaft, völlig fremd. Ja, man hat immer Gäste, gerade wenn ein Prophet kam, die hat man sich hinsetzen lassen. Jetzt müssen die alle warten, bis dieser junge Typ kommt. Und ich kann mir vorstellen, die sind fast explodiert. Was wird das denn jetzt hier? Und dann wird ja auch berichtet, dass er schick aussah und wir denken manchmal so, ja, wahrscheinlich ist es schon ein besonderer Kerl, ja, rötlich, schöne Augen. Aber ganz ehrlich, was da beschrieben wird, ist alles genau das, was in der damaligen Gesellschaft nicht toll war. Weil es ging um Männlichkeit und um Alter. Wenn jemand beschrieben wird, er war rötlich und hatte schöne Augen, dann war das so, er ist noch ein Baby. Ja? Also wir würden ja sagen, ist vielleicht ganz nett, aber es war eigentlich total abwertend. Ja? Das war so ein ganz kleiner Typ. Und Gott möchte hier wirklich das umdrehen. Auch die anderen Söhne sollen wirklich dort leiden, bis er kommt, damit sie verstehen, worum es ihm eigentlich geht. Und ich glaube, auch wir brauchen heutzutage vielleicht mal, ja, so ein Punkt, wo wir nachdenken, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Als ich Jugendlicher war, da habe ich gerne Basketball gespielt. Bei uns an der Schule war so ein Platz. Und da war ich noch sehr jung. Und ich weiß noch, wie so eine Situation eine Zeit lang mein Leben verändert hat zum Schlechten. Da war so ein cooler Basketballspieler, so ein großer, ja, einer von den Älteren, und ich war so ein Kleiner, der ab und zu mal geworfen hat. Und hat irgendwie gesagt, boah, was hast du denn für eine komische Frisur? Im Nebensatz beim Spiel. Ja? Und dieser Satz, ja, ist so voll in mir hängen geblieben. Und ich habe ab dem Zeitpunkt ganz lange Käppis getragen. Ja? Also das war, ich habe es gar nicht so bewusst gemacht. Ja? Ich dachte mir, ah, meine Haare, ich bin da nicht so zufrieden mit. Ich hab mir eine coole Käppi gekauft und habe seitdem immer Käppis getragen. Also wirklich richtig lang, bis in meine Jugendzeit rein. Also nicht jeden Tag, überall, aber schon häufig. Ja? Und ich habe so gemerkt, ich war dann auch irgendwann auf Freizeiten und so, auf einer Freizeit habe ich die dann wirklich immer an. So, ja? Und wenn mir jemand weggerissen hat, dann war mir das total unangenehm. Ja? Und ich habe gemerkt, wie sehr ich abhängig war, so von meinem äußeren Menschen und von dem, was andere von mir denken. Und was einer mal beim Basketballspiel, als ich noch klein war, gesagt hat, hat mich jahrelang geprägt. Und ich habe das nicht losbekommen. Und erst als ich mich wirklich ganz für Gott entschieden habe und irgendwann das geschnallt habe, was wir in dieser Geschichte lesen, dass es Gott um was anderes ankommt, dass Gott mich annimmt, so wie ich bin, auch mit einer komischen Frisur, hat mir das die Kraft gegeben, die Käppi abzusetzen und zu sagen, mir ist egal, was die anderen denken. Und es hat gar keiner was komisch gedacht. Das ist ja das, was wir häufig denken. Aber mir hat diese innere Stärke so sehr gefehlt. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden ein Ort sind, wo Leute innere Stärke finden. Dass wir uns unabhängig machen von diesem äußeren Druck. Weil ganz ehrlich, es lebt sich so viel cooler, wenn man nicht immer denkt, was denken andere? Was ist jetzt gerade angesagt? Wie viele Abonnenten habe ich bei Instagram? Es lebt sich so viel angenehmer. Und das ist für mich dieses Leben in Fülle, was Gott uns verspricht. Ein Leben in Freiheit, nicht dieser Druck von außen. Aber denkt mal wirklich in euch rein. Wo hat man das vielleicht auch? Vielleicht ist es nicht die Käppi. Aber so manches ist es schon. Wo man denkt so, Und lass uns doch das in der Gemeinde durchbrechen. Wirklich ehrlich sein. Weil wir wissen, dass Gott uns annimmt, dass er ins Herz schaut und wir in den inneren Menschen investieren. Der junge Kerl kam und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Ich glaube, die anderen sind völlig ausgerastet. Denn der ist es. Und Samuel tut wieder, was Gott sagt. Auch das ist gar nicht selbstverständlich. Alle gesellschaftlichen Konventionen sprachen dagegen, dass der irgendwie Präsident werden könnte. Aber Samuel holt das Ölhorn, salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Gott denkt ganz anders über dich und über mich. Gott möchte in den inneren Menschen investieren, obwohl die Gesellschaft uns so etwas anderes vorlebt. Ich möchte euch einladen, dass wir das durchbrechen, weil gerade die Medien uns da so ein verkehrtes Bild aufdrängen, was uns kaputt macht. Gerade junge Leute, was uns wirklich kaputt macht. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt Gemeinden, gerade auch für junge Leute, dort wirklich so einen Unterschied machen können und sagen können, du bist angenommen. Du darfst eine Käppi tragen, gerne. Du musst sie auch nicht absetzen. Ich trage immer noch Käppis. Aber du musst sie nicht tragen, um irgendwie deinen Selbstwert festzuhalten. Ich war letztens beim Vortrag von Jörg Albrecht und damit möchte ich schließen. Und er hat so einen Vortrag über innere Stärke gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, hat viele Bücher geschrieben. Und ich war bei so einem Willow-Vortrag und da hat er 4 Punkte am Ende mitgegeben, die uns helfen können, innere Stärke zu finden. So ganz praktische Punkte. Und ich möchte euch die einfach zum Schluss nochmal mitgeben. Wenn ihr sagt, wir wollen Fitnessstudio für innere Stärke sein, 4 Punkte, die ihm ganz wichtig waren und die mich bewegt haben. Er hat gesagt, Sinn, Schönheit, Freude, Verbindungen. Ich erkläre das ganz kurz. Wie schafft man es, seinen inneren Menschen zu stärken, damit man nicht so abhängig ist von äußeren Einflüssen und damit viel freier leben kann? Er sagt, ein wichtiger Punkt ist Sinn. Weil er sagt, Sinn zu haben im Leben hilft einem, selber standfest zu sein, eine innere Stärke zu haben. Weil er sagt, Sinn ist das größte menschliche Bedürfnis und wir brauchen Sinn, eine Richtung, wo unser Leben hingeht. In so einer Lebensphase, wo man noch nicht weiß, wo geht's hin, merkt ihr vielleicht, ihr seid nicht fest, ihr habt keine innere Stärke. Zu wissen, wo man hin will, ist ganz grundlegend, um innere Stärke zu haben. Im Zweiten Weltkrieg gab es so eine Situation, ganz krass, Gefangenenlager und die Gefangenen mussten mit bloßen Händen einen Tag lang ein Loch buddeln. Und abends, vor Feierabend, mussten das Loch wieder zuschütten, richtig festmachen und am nächsten Morgen dasselbe wieder tun. 12 Stunden lang mit Händen ein Loch graben, wo sie sich reinstellen konnten und am Abend in der letzten halben Stunde alles wieder reinkippen und am nächsten Morgen dasselbe machen. 12 Stunden ausgraben. Nach 2-3 Wochen ist die Selbstmordrate in diesem Lager so gestiegen, weil diese Sinnlosigkeit keiner aushalten konnte. Hast du Sinn im Leben? Weißt du, warum du Dinge tust, die du tust? Diese Fragen und die Antwort darauf helfen enorm, seinen inneren Menschen zu stärken, zu investieren und mehr Gelassenheit und Ruhe auszustrahlen. Zweitens, die Schönheit. Fand ich auch spannend. Der Jörg Albrecht vertritt die These, dass wir, wenn wir uns mit guten Dingen beschäftigen, wir unsere innere Stärke finden. Wann hast du dir zum letzten Mal Zeit genommen, eine Blume zu betrachten? Kannst du dich an den schönen Dingen erfreuen? Kannst du staunen? Und falls nichts mehr Schönes durchkommt, weil man so zu ist, dann haben wir vielleicht zu viel Müll auf unserer Seele. Gott hat uns aber geschaffen für Schönheit. Nimm dir Zeit, Schönheit zu betrachten und zu genießen. Das verhilft zu innerer Stärke und stärkt den inneren Menschen. Dritter Punkt, Freude. Kannst du dich über Dinge freuen, die Gott uns schenkt? Ist dir täglich bewusst, was Gott dir schenkt? Bist du dankbar? Seid ihr als Gemeinde dankbar? Habt ihr eine Kultur der Wertschätzung und Dankbarkeit? Das ist etwas, was innere Stärke und Gelassenheit bringt. Nimm dir Zeit für Dinge, die dir Freude machen. Verbring Zeit mit Menschen, die dich zum Lachen bringen. Wir brauchen Freude. Gott hat uns dafür geschaffen. Johannes 15, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Und er sagt, wenn wir dieses Gefühl erleben, dann werden wir innerlich zur Ruhe kommen. Dann werden wir innere Stärke haben, Selbstwert, nicht die Abhängigkeit von äußeren Einflüssen. Vielleicht kennt ihr das. Kindern bringen wir immer bei, sag Danke. Ja? Dann kriegt man ein Geschenk, dann gucken die Eltern. Sag Danke. Aber ich habe das Gefühl, wir versuchen unseren Kindern manchmal das Danke aufzuzwingen, aber als Erwachsene haben wir das längst vergessen. Ja? Vielleicht hat das nichts gebracht, das so zu zwingen, weil ich habe das Gefühl, dass Erwachsene das völlig vergessen haben, obwohl es bei den Kindern so wichtig ist, dass sie das tun. Mit aller Vehemenz prügeln wir die Dankbarkeit in unsere Kinder und haben sie selber verlernt. Dankbarkeit und Freude, sagen Psychologen, hilft uns, innere Stärke zu haben. Letzter Punkt. Verbindungen. Es geht um Gemeinschaft und Freundschaften. Und da haben wir als Gemeinde doch so eine Chance, das auch anzubieten für andere. Gemeinschaft mit anderen Ehrlichkeit, Gemeinschaft, die uns wertschätzt, die hilft uns, innerlich stark zu sein. Nicht nur der Gottesdienstbesuch, wo man sitzt und zuschaut, sondern wo echtes Leben geteilt wird. Ob das eine Kleingruppe ist, ob das ein Treffen ist, im Café, eine Minigruppe. Einfach nur zusammen Spaß haben, weggehen. Gemeinschaft mit Menschen. Wir investieren so viel in den äußeren Menschen. Vielleicht durch Urlaub, Haus, Geld, Arbeit, Status. Aber eigentlich geht es Gott um den inneren Menschen. Wie viel Zeit nehmen wir uns dafür? Ja, vielleicht, wenn wir uns morgen stylen, vom Spiegel stellen. Und das ist ja auch gut und in Ordnung. Vielleicht denken wir mal darüber nach, boah krass, jetzt mache ich eigentlich was fürs Äußere. Und das ist auch in Ordnung. Ja? Habe ich heute eigentlich schon was für mein Inneres getan? Habe ich heute in Sinn investiert, in Schönheit, in Freude, in Verbindungen? Ich bin davon überzeugt, dass am Ende unseres Lebens keiner darüber reden wird, wow, der ist 20 Jahre Audi gefahren oder was auch immer. Oder sie hat ihr Gewicht gehalten. Das wird später keinen interessieren. Sondern man wird reden über die Haltung und Werte. Sie war bescheiden, er war lebensfroh, sie war großzügig, sie war demütig. Selbst in unserer Gesellschaft bleibt das am Ende stehen, bei Gott längst. Und das macht uns 1. Samuel 16 deutlich. Lasst uns gemeinsam innere Stärke durch Gott finden. Gott möchte uns dabei helfen. Lasst uns gegenseitig daran unterstützen. Und wenn ich auf meine Jugendzeit schaue, wo ich wirklich gerade so mit meiner Frisur, obwohl das sowas Kleines ist, so gerungen habe und als ich dann Gott kennengelernt habe und das ablegen konnte, ey, das war so eine Erleichterung. Das gibt es in so vielen Bereichen. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr diese Freiheit erleben könnt, wenn wir innere Stärke haben, die Gott uns schenkt. Und in dieser Freiheit leben können und anderen Menschen Mut machen können. Amen. Ich würde gerne mit euch beten, dass Gott uns dabei hilft und rede mit Gott. Großer Gott, dir ist nicht wichtig, wie wir aussehen, wie stark wir sind, wie viele Follower wir haben. Dir ist wichtig, dass wir ehrlich sind vor dir. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir dürfen frei sein. Egal, was andere denken. Gott, das tut so gut. Weil die Gesellschaft lehrt uns das so anders. Das Wer zu sein, muss man so reagieren und muss so aussehen oder so agieren. Gott, und bei dir können wir frei sein. Durchatmen. Du möchtest uns innere Stärke geben, damit wir auch mal über Dinge stehen können. Großer Gott, hilf uns dabei, diese innere Stärke zu finden, die so viel mehr Lebensqualität beinhaltet. Hilf uns dabei, indem wir uns in der Gemeinde gegenseitig wertschätzen, indem wir uns mit guten Dingen beschäftigen, indem wir unseren Sinn finden und wissen, warum wir das machen, was wir tun. Gott, wir brauchen dich dabei. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wenn wir das Leben anderer Menschen, viele Menschen, in die Gemeinden kommen, Christen erleben und sagen, boah, ich fühle mich hier angenommen. Ich darf echt sein. Das tut gut. Das erlebe ich in dieser Instagram-Welt nicht. Deswegen möchte ich hier sein. Hilf uns dabei. Und hilf uns, dass wir uns auf den inneren Menschen fokussieren. Weil der ist dir wichtig. Amen.